Der Zoologe Konrad Lorenz, der hat Tiere beobachtet und dann wissenschaftlich vieles herausgefunden. Einmal hat er einen Graureiher beobachtet, der in so einem Teich stand und auf den Teich fixiert war, um Fische zu fangen. Und der stand dort unbeweglich, immer wieder an derselben Stelle. Dann kam ein anderer Graureiher, der nebenan gelandet ist. Der hat nicht lange geguckt, einfach Fische gefangen. Aber der andere stand immer noch da, weil er meinte scheinbar, dass die Fische da vorbeischwimmen müssen, während der andere in der Zwischenzeit eben sich gut bedient hat an den Fischen. Was kann man daraus lernen? Etwas lernen, was vielleicht auch wir Christen manchmal tun, nämlich manchmal sind wir so fixiert auf Vorstellungen, die wir haben vom christlichen Glauben, auch in Vorstellungen, wie Gott zu handeln habe, dass wir manchmal verpassen, dass Gott an anderer Seite vielleicht schon wirkt und das so ein bisschen an uns vorbeigeht. Genau das passiert heute in der Apostelgeschichte, in Apostelgeschichte 11. Da muss Petrus berichten, dass eben etwas passiert ist, was das Denken der jüdischen Christen gesprengt hat. Sie haben gelernt, nach bestimmten Mustern ihren Glauben zu leben, und jetzt hat Gott doch tatsächlich ihr Muster nicht eingehalten, etwas Neues getan. Heiden sind zum Glauben gekommen und das hat so alles ein bisschen durcheinander geworfen. Was passiert also, wenn Gott anders handelt, als wir denken? Wenn Gott größer ist, wenn Gott größer denkt als wir. Wir lesen den Predigttext gleich aus Apostelgeschichte 11. Es wird heute nicht eine Predigt sein, die diesen Text exegetisch genau erklärt. Weshalb? Weil es das dritte Mal in kurzer Folge ist, dass das Gleiche erzählt wird und ich nicht das Gleiche dreimal predigen möchte. Also für die, die heute da sind und sich wundern, ihr müsst die beiden Predigten davor hören, dann habt ihr den exegetischen Hintergrund zu dem, was heute geschrieben ist. Heute wollen wir es ein bisschen anders anschauen. Wir lesen Apostelgeschichte 11, die Verse 1 bis 18. Ich lese euch das vor, ihr könnt sie auch mitlesen, ist ein etwas längerer Abschnitt. Auch Menschen aus den anderen Völkern hatten also das Wort Gottes angenommen. Davon hörten nun die Apostel und die Brüder und Schwestern in Judäa. Als Petrus nach Jerusalem zurückkehrte, warfen ihm die Gemeindeglieder jüdischer Herkunft vor: Du bist zu Unbeschnittenen gegangen und hast sogar mit ihnen gegessen. Da erzählte ihn Petrus alles der Reihe nach. Ich war in der Stadt Joppe und betete. Da hatte ich eine Vision, ein Behältnis kam von oben herab. Es sah aus wie ein großes Leinentuch, das an seinen vier Ecken vom Himmel hinuntergelassen wurde. Es kam direkt zu mir. Gespannt schaute ich hinein. Darin sah ich Vierbeiner, wilde Tiere, Kriechtiere und auch Vögel. Ich hörte eine Stimme, die zu mir sagte: Steh auf, Petrus, schlachte und iss. Ich erwiderte: Auf gar keinen Fall, Herr. Noch nie ist etwas Unvorschriftsmäßiges oder Unreines in meinen Mund gekommen. Da erklang die Stimme aus dem Himmel ein zweites Mal: Was Gott reingemacht hat, das sollst du nicht unrein nennen. Dies wiederholte sich noch ein drittes Mal. Dann wurde alles wieder in den Himmel hinaufgezogen. Im selben Augenblick standen drei Männer vor dem Haus, in dem wir waren. Sie waren aus Caesarea zu mir geschickt worden. Der Heilige Geist sagte zu mir: Geh mit ihnen, du brauchst keine Bedenken zu haben. Die sechs Brüder hier begleiteten mich. So kamen wir zum Haus des Mannes, der nach mir geschickt hatte. Der berichtete uns von dem Engel, den er gesehen hatte, wie er plötzlich in seinem Haus stand und sagte: Schick jemanden nach Joppe und lass Simon zu dir bitten, der auch Petrus genannt wird. Der wird dir eine Botschaft bringen, durch die du gerettet wirst, zusammen mit deiner ganzen Hausgemeinschaft. Kaum hatte ich begonnen zu reden, da kam der Heilige Geist auf die Versammelten herab, genauso wie es am Anfang bei uns war. Ich erinnerte mich, was der Herr gesagt hatte: Johannes hat mit Wasser getauft, aber ihr werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden. Auch sie sind zum Glauben gekommen, wie wir. Einen Moment. An Jesus Christus, den Herrn, gekommen. Und Gott hat ihnen die gleiche Gabe geschenkt wie damals uns. Wenn das so ist, sollte ich Gott etwa daran hindern können? Als die Apostel und die anderen das hörten, beruhigten sie sich. Sie priesen Gott und sagten, Gott hat nun auch Menschen aus den anderen Völkern ermöglicht, ihr Leben zu ändern. So können sie zum wahren Leben finden. Ja, wir wollen uns drei Gedanken anschauen. Den ersten habe ich überschrieben, Gottes Handeln ist immer größer. Martin hatte letzte Woche so einen Teaser gegeben, was passiert ist. Ich mache heute einen Rückblick, was damals geschah. Also wir haben es gerade gehört, Petrus hat in Caesarea im Haus des Cornelius gepredigt. So eine Predigt wünscht man sich eigentlich als Prediger gar nicht. Mitten in der Predigt kommen die Leute, also ist schön, ne? Aber dann kommen die Leute schon zum Glauben, der Heilige Geist kommt auf die und der Predigt ist sozusagen wahrscheinlich beendet, weil Gott so radikal eingreift, dass Menschen einfach nicht mehr aushalten können. Die kommen zum Glauben, bekehren sich und man könnte sich eigentlich freuen und sagen, was für ein Wunder, Gottes Werk läuft, Gottes Mission geschieht. Eigentlich müssen sich alle von Herzen freuen, dass so ein Durchbruch geschieht und Menschen sich während der Predigt schon zu Beginn bekehren. Die Gemeinde Caesarea hat inzwischen von den Ereignissen gehört, Judäa hat gehört von den Ereignissen in Caesarea, aber interessanterweise sind die nicht begeistert, sondern man liest in unserem Text in Vers 2 und 3, als Petrus nach Jerusalem zurückkehrte, warfen ihm die Gemeindeglieder jüdischer Herkunft vor, du bist zu Unbeschnitten gegangen, hast sogar mit ihnen gegessen. Das waren keine böswilligen Menschen, das waren Judenchristen, die vorher wahrscheinlich Pharisäer gewesen sind, die sehr im jüdischen Denken verhaftet waren und die hatten sich gewundert. Der Kontrast kann eigentlich kaum größer sein. Auf der einen Seite bekehren sich Menschen auf spektakuläre Art und Weise, muss man sagen, und auf der anderen Seite bekommt Petrus eine Tischmanierenkritik zu hören. Du hast mit Heiden beim Tisch gesessen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Warum ist das für Juden so schlimm? Weil Tischgemeinschaft hat was mit Identität zu tun. Wenn Petrus mit solchen Menschen isst, macht er sich mit denen sozusagen eins oder stellt sich auf ihre Ebene. Und das zeigt, das Wort Inklusion ist ja immer in unserer Gesellschaft ein großes Thema, dass Inklusion zwischen jüdischen Christen und heidnischen Christen, das war nicht nur eine theologische Frage, sondern ging es auch ganz viel um Kultur und soziale Prägung. Und darum sind die so erbost. Eine Gemeinde, die Jesus lieb hat, streitet. Das kommt immer wieder vor. Sie streiten auch nicht über Nebensächlichkeiten, sondern sie streiten über Identität, Reinheit und Zugehörigkeit. Man könnte denken, wie kleinlich, wenn Gott sowas tut. Aber dahinter steckt etwas, was wir Menschen auch kennen. Die Christen, die jüdischen Christen hatten ein frommes System, ein Denkmuster. Und in das passte nicht, was jetzt geschieht. Für jüdische Christen, die pharisäischer Herkunft waren, war Ordnung gleichbedeutend mit Gesetz und Beschneidung. Das kannten sie, das war für sie wichtig. Und die waren der Meinung, natürlich können Heiden Christen werden, aber die müssen erst Juden werden. Die müssen sich erst beschneiden lassen, dem jüdischen Glauben beitreten, dann dürfen sie Christen werden. Das war ihr Denken. Und was Petrus jetzt erlebt, das passt eben nicht zu dem, was sie glauben, was sie denken. Das erschüttert sozusagen ihre Vorstellung. Vielleicht kennst du auch das Gefühl, dass Gott manchmal etwas tut, was man so gar nicht erwartet, was nicht in unser Schema passt. Ich fand die Erzählung von einem Pastor, der auf dem Missionsgebiet war, der berichtet, wie eine Stadt wirklich Erweckung brauchte, wo man gespürt hat, Menschen lebten bewusst und provokativ in ihrer Sünde, in ihrer Schuld, die haben damit kokettiert, das gut geheißen. Und für diesen Prediger war es so, die Stadt braucht Veränderung durch Gott. Dann ging er in einen Heimaturlaub. In der Zwischenzeit kam ein charismatischer Pastor, der von Gott irgendwie gebraucht wurde, um die Menschen zu erreichen. Die Menschen haben sich verändert. Er kam zurück aus seinem Heimaturlaub und hat festgestellt, die Menschen sind anders geworden. Aber er konnte sich nicht freuen, sondern hat gesagt, der Pastor hat aus allen Charismatikern gemacht. Das hat er gesehen. Das passte nicht in sein Denken. Ich war letztes Jahr bei der Jesus-Konferenz in Ittersbach in Süddeutschland. Und wie bei jeder Konferenz gibt es vorher Leute, die finden das gut und nicht so gut. Es gab Pastoren, auch in unserem Bund, die fanden das blöd, dahin zu fahren, das war ihnen zu fromm, zu konservativ. Es gab aber auch Leute, denen war das nicht fromm genug, die selbst bei diesen Rednern, die dort waren, noch fanden, dass das nicht passte. Es gab eine Gruppe, die hat gewarnt, hat gesagt, Verteidigung des Glaubens in Zusammenarbeit mit Verführern ist verkehrt. Und Verführer waren für sie eben Charismatiker oder Leute, die anders glaubten, als sie selbst das glaubten. Das war für sie schon zu viel. Ich war bei der Konferenz und muss sagen, aus meiner Sicht war es eine sehr gesegnete Konferenz. Ich bin da gewesen, mein Glaube wurde gestärkt. Ich habe gemerkt, ich muss als Pastor, für den die Bibel wichtig ist und entscheidend ist, ich muss jetzt nicht Angst haben. Es gibt viele andere Pastoren und Leiter in Gemeinden, die es genauso sehen wie mich. Mich hat das sehr ermutigt. Die Vorträge waren wirklich fundiert, gut. Ein anderer Kollege, Jonathan Heckel, der hat zu dieser Konferenz geschrieben, dem kann ich mich vollkommen anschließen. Er hat geschrieben, ich bin unglaublich bewegt, begeistert und ermutigt von den Tagen mit so unterschiedlichen Christen, die doch alle den gleichen Herzschlag haben. Wir lieben Jesus, wir vertrauen ihm, stellen uns unter sein Wort und haben das Herzensanliegen, unser Land mit dem Evangelium zu erreichen. So war das für mich. Was mich sehr ermutigt hat, war, manchmal denkt man vielleicht als FEG-Pastor, man ist so einer der wenigen, für die die Bibel im Gottes Wort uneingeschränkt ist. Und ich wurde von Gott korrigiert. Es waren wirklich ganz viele meiner Kollegen da. Das hat mich sehr ermutigt zu sehen. Aber es gab Leute, die das nur kritisch sehen konnten, weil es nicht in ihr Denken passt. Gefährlich wird es, wenn Christen anfangen, Kanäle zu graben und sagen, komm, Heiliger Geist, und fülle diese Kanäle aus, die ich gegraben habe. Was sagt man damit? Man sagt damit, Gott wirke so, wie ich mir das vorstelle. Und da muss ich ganz klar sagen, das funktioniert nicht, das hat noch nie funktioniert und das wird nicht funktionieren. Der Heilige Geist, sagt Jesus selber, der weht, wo er will. Wo Gott wirken will, da wirkt er, egal ob es mir jetzt theologisch passt oder nicht. Das kümmert Gott in dem Sinne nicht. Man darf den Heiligen Geist nicht instrumentalisieren. Der Heilige Geist ist für mich und für dich nicht verfügbar, aber wir müssen verfügbar sein für den Heiligen Geist. Darum geht es. Ich sage mal einen Satz, der ist eigentlich klar, aber er muss trotzdem klar bleiben. Gott ist Gott und muss auch Gott bleiben dürfen. Also Gott muss der sein, der entscheiden darf. In Römer 11 schreibt Paulus einmal über die Größe Gottes, wie unerschöpflich ist doch der Reichtum Gottes, wie tief seine Weisheit und Erkenntnis, wie unergründlich sind seine Entscheidungen, wie unerforschlich seine Wege. Wer kennt die Gedanken des Herrn? Wer ist sein Berater gewesen? Ich kenne mancher Berater. Ich weiß aber nicht, wer sie zu Beratern gemacht hat. Hier wird so von gesprochen, Gott braucht keine Berater. Er braucht Leute, die ihn beim Wort nehmen, die auf ihn hören und ihm folgen. Paulus schreibt das hier nicht resignieren, ne, weil Gott so groß ist. Er beschreibt das staunend und anbetend. So groß ist Gott. Der Kirchenvater Augustinus hat doch mal einen schönen Satz gesagt, einen ganz kurzen. Wenn du es begriffen hast, ist es nicht Gott. Und ich glaube, er hat recht. Wenn wir anfangen, Gott zu verstehen und alles wissen, wie Gott zu handeln hat, dann liegt der Hase im Pfeffer. Die Frage ist also nie, ob Gott größer denkt als wir, sondern die Frage ist, ob ich bereit bin, mich dem unterzuordnen, wie Gott denkt. Und das muss man sich wirklich immer wieder fragen, jeder, ich, du, jede Gemeinde, gibt es Traditionen und Strukturen in unserer Gemeinde, die für uns wichtiger sind, als das, was Gott vielleicht zu den Dingen zu sagen hat. Und wenn das kollidiert, dann ist man gut beraten, auf Gottes Stimme zu hören und nicht auf seinen Wunsch von Gemeinde, auf seine Idee von Gemeinde, sondern auf Gottes Stimme zu hören. Und wenn ich das jetzt so sage, da geht es nicht darum, irgendwas Bewährtes leichtfertig aufzugeben, sondern es geht sicherzustellen, dass man sich wirklich an Gottes Wort orientiert, sich unter Gottes Wort stellt. Da ist unser Platz. Wir sollen nicht über Gottes Wort stehen, sondern unter Gottes Wort stehen. Das Zweite, was wir in unserem Text erfahren, Gottes Geist kennt keine Grenzen. Unser Problem ist, dass wir manchmal aus wenigen Informationen Dinge schließen, die nachher vielleicht gar nicht stimmen. Der Buschfunk zwischen Caesarea und Jerusalem, der klappte ja gut, die haben schon irgendwie was gehört, aber nehmen nur einen Teil und haben dann Schlüsse gezogen, die nachher gar nicht stimmten. Und das ist wirklich meistens gefährlich und meistens auch falsch. Ein Beispiel, wo ein Pastor auf der Empore, wir haben keinen, aber er sieht eine Teenagerin, die während seiner Predigt die ganze Zeit im Handy tippt, ununterbrochen. Manchmal ist es so, dass man sich dann leider auf die falsche Person als Prediger konzentriert und guckt dann da immer hin. Er tut das und ärgert sich innerlich immer mehr und sagt, hinterher werde ich das junge Mädchen ansprechen, weil es hat mich gestört beim Predigen. Ich war immer auf sie orientiert und fixiert. Nach der Predigt geht er in Richtung von diesem Mädchen, nimmt sich vor, die stauche ich mal so richtig zusammen. Und als er nahe kommt, hört er, wie dieses Mädchen einem anderen Mädchen sagt, ich bin so traurig, dass meine Freundin heute nicht in den Gottesdienst gekommen ist. Heute wollte sie das erste Mal mitkommen. Und weil sie nicht gekommen ist, habe ich ihr die ganze Predigt gesimst, alles mitgeschrieben. Und der Pastor war froh, dass er das noch mitbekommen hat, bevor er einen großen Fehler gemacht hätte, dem Mädchen sozusagen den Mut geraubt hätte. Ähnlich ist es, glaube ich, in Jerusalem. Die Leute ziehen ihre Schlüsse, ohne alles zu wissen, was Petrus erlebt hat. Und dann füllt man eben die Lücken mit Annahmen und dann wird es, wie gesagt, leider schräg. Und jetzt finde ich das an Petrus sehr ermutigend. Wie reagiert Petrus, als man ihn kritisiert? Er hat erlebt, Menschen kommen zum Glauben. Das Erste, was er hört, ist, warum hast du mit ihnen gegessen? Und Petrus haut jetzt nicht zurück, er sagt jetzt nicht beleidigt, was fällt euch ein, ihr wisst doch gar nicht, warum geht ihr mich so hart an. Er schlägt nicht zurück, er zieht sich nicht zurück, sondern er wählt einen dritten Weg. In unserem Text erfährt man das so am Rande, da erzählte ihn Petrus alles der Reihe nach. Er füllt die Lücken der Leute mit den Informationen, die ihnen fehlen. Und er macht das ganz sachlich, ohne Hochmut, ohne ihnen irgendwas unterstellen zu wollen. Er erzählt einfach geordnet, was Gott getan hat. Und dann sollen sie ihre Schlüsse ziehen. Ja, das ist eine Form von Demut, die man haben muss, in so einer Situation eben so reagieren zu können. Aber es ist wichtig, manchmal um aus Kritik Luft rausnehmen zu können, aus so einem Streit, indem man erstmal sachlich sagt, was ist überhaupt Sache. Und dann macht Petrus etwas, wonach er keiner mehr gegen argumentieren kann. Er nennt die drei Autoritäten, die ihn dazu gebracht haben, so zu handeln. Und das Interessante ist, keine der drei Autoritäten ist er selbst. Er sagt, alles, was da geschehen ist, hat mit mir eigentlich gar nichts zu tun. Denn er nennt zum einen erstmal die dreifache Vision. Es ist Gottes eigene Anforderung, Weisung. Er berichtet von diesem großen Tuch, wir haben es eben schon zweimal gehört, die Krabbeltiere, die runterkommen und der Heilige Geist sagt ihm doch tatsächlich, schlachte und iss. Und Petrus sagt, das kommt ja gar nicht in die Tüte. Aber die Aufforderung kommt vom Gott, da steht nochmal, ich hörte eine Stimme, die mir sagte, steh auf, Petrus, schlachte und iss. Und Petrus, der weigert sich ja sogar, er möchte ja gar nicht essen. Er braucht dreimal die Aufforderung, dass er dann bereit ist, dieses Bild zu verstehen, dass auch Heiden Christen werden dürfen. Darum geht es ja. Er nennt eine zweite Autorität. Der Heilige Geist selber ist der Zeuge und der Auftraggeber. Er sagt in Vers 12, der Heilige Geist sagte zu mir, geh mit ihnen, mit diesen Heiden, du brauchst keine Bedenken zu haben. Und in Vers 15, da kam der Heilige Geist auf die Versammelten herab, genauso wie es am Anfang bei uns war. Petrus sagt, der Heilige Geist hat nicht gewartet, der hat nicht erst alle Fragen geklärt, der ist einfach auf die Leute gekommen und die haben sich bekehrt. Das war wie das Pfingsten bei uns in Jerusalem. Ich konnte gar nichts dagegen tun. Gott hat doch gehandelt. Das ist seine Argumentation. Der Geist ist einfach gefallen. Und er nennt ein drittes Kriterium, dass er sagt, das Wort des Herrn, er zitiert selber die Schrift, Jesus selbst. In Vers 16, da heißt es, ich erinnerte mich, was der Herr gesagt hatte. Und jetzt kommt ein Zitat aus Apostelgeschichte 1, Vers 5, was Jesus selbst gesagt hat. Johannes hat mit Wasser getauft, aber ihr werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden. Und genau das ist ja passiert. Die Heiden wurden mit dem Heiligen Geist getauft. Also er argumentiert nicht aus seiner eigenen Theologie, sondern aus dem Wort Gottes. Und das sollte man lernen, wenn es um solche Streitigkeiten geht. Wir reden nicht in erster Linie über Gefühle, die sind auch wichtig, aber man muss anhand der Schrift Dinge belegen können. Und das tut Petrus. Die Schrift ist sozusagen sein Kriterium. Alles muss sich letztlich an der Schrift messen. Jede Tradition, jede Gewohnheit, die wir haben und selbst die wir lieben, muss sich an der Schrift messen. Die Schrift ist entscheidend. Und jetzt kommt ein harter Satz, und nicht das, was ich liebe. Also manchmal passt das zusammen, manchmal vielleicht auch nicht. Und mein Kriterium ist dann nicht ich, sondern Gott. Und dann stellt Paulus die Frage, eine rhetorische Frage, weil eigentlich niemand mehr das dagegen sagen kann. In Vers 17, auch sie, also die Heiden, sind zum Glauben gekommen an Jesus Christus, den Herrn. Und Gott hat ihnen die gleiche Gabe geschenkt wie damals uns. Wenn das so ist, sollte ich Gott etwa daran hindern? Was soll man da noch sagen? Und Petrus, das war kein rhetorisches Mittel, das war ja Wahrheit. Das ist ein Bekenntnis der Demut von Petrus. Petrus hat verstanden, ich bin nicht der Entscheider, ich bin Werkzeug. Gott handelt und ich darf, Gott gebraucht mich und wie Gott mich gebraucht, das entscheidet Gott. Und das ist eine der grundlegendsten Dinge für uns Christen, die wir uns ans Herz legen müssen. Die Frage, ob ich bereit bin zu akzeptieren, dass Gott mich gebraucht, so wie er es für richtig hält. Ein Pastor in dem muslimischen Land, missionalen muslimischen Land, erlebt, dass über lange Zeit er keine Menschen erreicht, die Menschen scheinbar nichts von Jesus wissen wollen, dass es schwer ist, er predigt bei wenigen Leuten, sieht also so wie gut wie keine Frucht. Dann plötzlich in einer politischen Krise bricht etwas auf und plötzlich kommen Menschen von sich aus zu ihm und fragen ihn nach seiner Hoffnung. Was hat sich verändert? Er hat keine neue Strategie durchgeführt, er hat nicht besser gepredigt, sondern er war einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort, weil Gott in diesem Moment die Herzen der Menschen geöffnet hat. Er war nur verfügbar, das war der einzige Unterschied. Also er war vorher auch verfügbar, aber jetzt war die Zeit da, wo etwas geschehen konnte. Ich sage es nochmal, es geht nie darum, dass wir den Heiligen Geist kontrollieren dürfen oder können, sondern darum, dass wir verfügbar sind für ihn. Beten wir darum, wirklich, dass der Heilige Geist unter uns handelt. Vielleicht manchmal auch auf Wegen, die wir nicht so geplant haben. Oder beten wir so, dass Gott nur das segnen soll, was wir uns ausgedacht haben. So kann man beten, aber es ist nicht die Art und Weise, wie Gott handeln will. Rick Warren, ein amerikanischer Pastor, der hat einmal diesen Satz gebraucht, der mir sehr geholfen hat. Er hat gesagt, wenn es darum geht, auf Wellen zu surfen, dann sind du und ich nicht die, die die Wellen machen, sondern wir sind die, die die Surfbretter rausholen und surfen gehen, wenn die Wellen da sind. Und er hat gesagt, die Wellen macht alleine Gott. Wir können keine Wellen machen. Aber wenn Gott das Wetter schenkt, die Wellen da sind, dann sollen du und ich das Surfbrett rausholen und surfen gehen. Wir müssen jetzt nicht alle an den Aasee gehen, das wird nicht reichen. Wahrscheinlich im übertragenen Sinne, wenn Gott handelt, dann sollen wir uns da einklinken und das tun, was er segnen will. Die Frage für uns ist, Gott, wo bist du am Werk und wie kann ich da mitmachen? Wie willst du mich da gebrauchen? Der dritte und letzte Gedanke, Wenn Gott wirkt, dann staune. Die Gemeinde hat Jesus kritisiert, also einige. Petrus hat sachlich geantwortet, er hat alles geschildert. Und jetzt geschieht was Schönes, dass auch die anderen verstanden haben, eigentlich können wir nicht mehr dagegen sein. Dann liest man in Vers 18, als die Apostel und die anderen das hörten, beruhigten sie sich. Luther sagt, sie wurden still und lobten Gott. Sie priesen Gott und sagten, Gott hat nun auch Menschen aus den anderen Völkern ermöglicht, ihr Leben zu ändern. So können sie zum wahren Leben finden. Die sind nicht nur einfach ruhig geworden, das heißt nicht nur, die sind stille geworden, sondern die sind von Gott überzeugt worden, dass sie vorher falsch gedacht haben. Die kommen, die werden still, weil Gott ihnen so groß geworden ist und sie das erkannt haben. Wenn Gott so handelt, was sollen wir dagegen tun? Dann können wir eigentlich nur loben und danken, dass Gott handelt. Das kann passieren auch bei Menschen, die uns begegnen. Es kann dann sein, dass manchmal vielleicht ein Arzt jahrzehntelang sich gegen christlichen Glauben gewehrt hat und dann plötzlich erlebt er Dinge, die man vielleicht spontan Remission nennt, weil Leute gebetet haben und er kommt vielleicht ins Nachdenken und sagt, vielleicht ist da doch was dran, vielleicht sollte ich auch mal anfangen zu beten, könnte sein. Was hier passiert, ist kein Jubeln, sondern ein demütiges Erkennen. Sie erkennen, wir haben nicht alles verstanden, wir finden vielleicht auch an manches ein bisschen seltsam, wir haben auch widersprochen, aber jetzt sehen wir, Gott hat so gehandelt und wir loben ihn dafür. Was hat die Christen damals ausgezeichnet? Sie hatten ein weiches Herz für Gott. James Montgomery Boyce hat das so geschrieben, dies ist eine eindrucksvolle Passage, die zeigt, dass die Herzen der jüdischen Christen in Jerusalem weich genug waren, um sich von Gott leiten und korrigieren zu lassen. Weiche Herzen, das ist der Schlüssel. Es geht nicht um weiche Prinzipien, sondern um weiche Herzen für Gott. Was unterscheidet ein hartes Herz von einem weichen Herz? Ein hartes Herz würde sagen, ich hatte recht, ich habe immer recht. Und wer das nicht einsieht, der ist nicht bei Gott, weil Gott ist ja bei mir. Das wäre ein harter Mensch, jemand, der sich nicht korrigieren lassen will, weil er ja recht hat, immer. Ein weiches Herz ist ein Herz, das sich eben fragen lässt, vielleicht habe ich kleiner gedacht, als du bist, Gott. Wenn das so ist, will ich dir auch nicht im Weg stehen. Dann hilf mir, das zu korrigieren, auch wenn es mir schwerfällt. Wir haben Möglichkeit zu reagieren. Viktor Frankl, der Psychiater und Holocaust-Überlebende, der hat mal diesen Satz gesagt, zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. Also es ist eine Zwischenzeit zwischen dem, was passiert und dem, wie man dann reagiert. In diesem Raum liegt unsere Freiheit und unsere Fähigkeit zu wachsen. Ich finde es einen schönen Satz, man kann es auch auf Gott übertragen. Ich sage mal so, zwischen dem, was Gott tut und wie wir reagieren, liegt ein Raum. Und du und ich, wir können entscheiden, wie wir darauf reagieren. Das kann der Raum sein, in dem wir lernen, so soll es eigentlich sein. Und es kann auch der Raum sein, in dem wir reifer werden. Die Gemeinde in Jerusalem, die hat es hinbekommen, die hat das getan. Damit waren nicht alle Probleme weg. Es wird nochmal auftauchen, Apostelgeschichte 15. Es gibt dann immer noch Christen, die meinen, Heiden müssen erst Juden werden. Es wird nochmal Thema werden, aber an diesem Punkt hören Sie auf zu streiten und staunen und loben Gott. Das ist auch eine Kunst, dass man dann sagt, ich möchte mich jetzt nicht mehr ärgern über das, was ich nicht verstanden habe, sondern ich entscheide mich zu freuen an dem, was Gott getan hat. Es gibt eine feine Beobachtung, von der ich glaube, dass sie stimmt, obwohl Beobachtungen noch keine Wahrheiten sind, aber ich glaube, da ist was dran. Gemeinden, die regelmäßig Gott loben und staunen, die wachsen, nicht immer an Zahl, aber zu Gott hin, auch innerlich in ihrer Ausrichtung auf Gott hin. Und ich glaube, dass das Gegenteil auch stimmt. Gemeinden, die nur verwalten, kontrollieren und organisieren, die schrumpfen. Vielleicht nicht an Zahl, aber in ihrer Beziehung zu Gott. Und ich wünsche dir und mir, dass wir ein weiches Herz haben für Gott, dass wir sagen, Herr, ich halte dir meine Hand hin, mein Herz hin, leite und lenke du mich. Ich möchte auf das hören, was du sagst. Und ich möchte Mut machen, das Staunen in deinem Leben zu kultivieren. Melanie hat das vorher schon in der Moderation gemacht. Wir durften was sagen, beitragen von dem, was wir erlebt haben. Hab den Mut im Hauskreis, auch im Gottesdienst, ruhig mal von dem zu reden, was Gott in deinem Leben getan hat, zu staunen über Gott. Das tut dir gut und den anderen tut es gut, das zu hören, wie Gott handelt. Ich komme zum Schluss. Wir haben heute gehört von einer Gemeinde, die gelernt hat. Die war nicht öffentlich weit, nicht offen in dem Sinn, dass sie keine Grenzen kannte, aber die war offen für Gottes Handeln. Sie hat Gottes Handschrift erkannt und hat dann auch die Gnade gefeiert, die sie erlebt haben. Und wir haben eins gelernt in diesem Abschnitt, Gott ist größer, als wir denken, immer. Gott wird auch immer größer sein, als du dir vorstellen kannst. Und das ist ermutigend und gut. Und Gott wird auch seinen Geist schenken, ohne uns vorher zu fragen. Ich bin nicht, wie gesagt, Berater. Und Gott fordert uns immer wieder heraus, unsere Vorstellung zu erweitern, wenn er das verlangt. Nicht aus einer Beliebigkeit heraus, sondern weil Gottes Herz größer ist als meins und deins. Menschen, die ich abgeschrieben habe, hat Gott noch lange nicht abgeschrieben. Denn Menschen, wo ich sage, die kommen nie zum Glauben, da hat Gott vielleicht ein ganz anderes Herz für diese Menschen und sagt, wenn du wüsstest, Frank, was mit diesen Menschen noch passieren wird, wenn du wüsstest, wie ich in deren Leben noch handeln kann, lern staunen, denn das brauchen wir. Die Gemeinde Jerusalem hat dazugelernt, die mussten ringen, das ging auch nicht ohne Konflikte, aber sie sind still geworden und haben Gott gelobt. Und das wünsche ich uns als Gemeinde auch, dass wir eine Gemeinde sind und bleiben, die nicht alles im Griff haben muss. Wir Deutschen lieben Organisationen, das ist ja auch schön, wir kommen ohne wahrscheinlich auch nicht zurecht. Aber Organisation ist nicht alles, so wichtig sie sein mag, sondern dass wir eine Gemeinde sind, die immer wieder offen bleibt für Gottes Handeln. Und wenn es auch mal anders ist, als ich mir das vorstelle, dann bin ich gut beraten, Gott zu fragen, was das für mich bedeutet. Ich würde mir wünschen, dass wir offene Herzen haben und offene Hände für Gottes Wirken und dass das auch von uns gesagt werden kann, dass wir so sind. Amen. Ich möchte beten. Herr, wir danken dir, dass du größer bist als unser Verstand. Dieses Grenzen sprengen, das tut manchmal weh, weil wir ja unsere Vorstellungen haben. Und die brauchen wir auch und die sind sicher auch nicht immer falsch, sondern auch gut. Aber letztlich weht der Geist da, wo er will. Hilf uns, dass wir dem nicht einen Riegel vorschieben wollen aus irgendwelchen falschen Gründen, sondern dass wir anerkennen, dass du immer größer bist als wir und das auch bleiben wirst. Und ja, wir können von Petrus vielleicht auch lernen, wenn wir in Konflikte geraten, nicht einfach wild um uns zu schlagen, sondern die Fakten darzulegen. Der Petrus hat das so gemacht, dass auch keiner mehr was sagen konnte, weil deutlich wurde, es war nicht Petrus, der am Wirken war, sondern du. Und das möchte ich dich auch bitten, dass wir einfach Fakten über Fakten sprechen können, dein Schildern, dein Wirken beschreiben, dass wir anhand der Schrift argumentieren können und vor allem, gib uns, dass wir Christen bleiben, die ja, still werden können, aus Ehrfurcht vor dir, vor deinem Handeln und die auch loben können, die dir Ehre geben können. Das wollen wir tun. Wir wollen dich loben und preisen und die dir Ehre geben, weil du wirklich größer bist als unser Verstehen und wir dich nie in ein Schema pressen können und auch gar nicht sollen. Ja, gieße du deinen Geist so aus, wie wir es brauchen, wie es für uns gut ist. Und hilf uns, dass wir dann offen sind, das auch zu akzeptieren. Amen. Ja, wir greifen das nochmal in einem Lied auf.